SWR 2 zur Person.
Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen die Musikstücke in dem nun folgenden Podcast-Angebot gekürzt haben.
Heute zur Erinnerung an den Komponisten Ruggero Leoncavallo, der am 9. August vor 100 Jahren gestorben ist. Am Mikrofon begrüßt Sie Hildburg Haider. Hörner haben das Potenzial, eine ganze Aufführung zu ruinieren. Das hat mir unlängst die Solohornistin Sarah Willis von den Berliner Philharmonikern gesagt. Aber sie können eine Oper von Anfang an auch in strahlendes Gold tauchen, wie das Orchester der Mailänder Scala unter Riccardo Chailly gerade bewiesen hat. Leoncavallos Werk I Medici von 1893, komponiert ein Jahr nach der Kurzoper Pagliacci. Angeregt durch den sensationellen Erfolg, den Pietro Mascagni mit dem Einakter Cavalleria Rusticana errungen hat, schreibt der 35-jährige Leoncavallo Libretto und Musik des Bajazzo im Stil des Verismo und zeichnet im Prolog die veristischen Leitlinien. Weg mit den Krokodilstränen adliger Fräuleins und den verlogenen Seufzern ihrer romantischen Liebhaber. Weg mit dem Theatermuff.
Ihr werdet sehen, wie sich die Menschen wirklich lieben. Ihr seht des Hasses traurige Früchte, ihr hört des Schmerzes stöhnen, den Schrei der Wut und höhnisches Gelächter.
So beginnt Ruggero Leoncavallo seine Oper Pagliacci. Der Bariton Cheryl Millens sang nach der Einleitung den Prolog des Tonio. Es spielte das London Symphony Orchestra unter der Leitung von Nello Santi. Im kleinen Ort Brissago am Lago Maggiore hat Leoncavallo 20 Jahre seines Lebens verbracht und auch seine letzte Ruhe gefunden. Auf meiner Spurensuche in der Schweiz begleiten mich Kenner und Liebhaber des Komponisten. Einer von ihnen ist Gustav Lang. Er engagiert sich in der Leoncavallo-Stiftung, die ein kleines Museum betreut.
Alle Leute überall sind total überfordert, wenn sie in Deutschland fragen, ja, Leoncavallo, Bajazzo, ah ja, schon gehört, was wissen sie noch? Nichts. Das stelle ich einfach fest. Es sind wenige Leute, die wirklich seine Musik kennen. Der Hauptirrtum ist eben der. Er war eine Eintagsfliege. Er hat einfach ein Werk, das ist gut, genial sogar, aber dann hat er einfach nichts mehr Besonderes geleistet. Wahr ist, keines der Werke hatte den gleichen spontanen Erfolg wie die Pagliacci. Aber das ist kein Grund, dass man sich dieser Werke nicht doch auch mit einer gewissen Liebe annimmt.
Ein knallblauer Himmel wölbt sich über dem glitzernden Lago Maggiore. Ein majestätischer See, umrahmt von Hügeln wie in einer romantischen Theaterkulisse. Einen Logenplatz am Ufer von Brissago erhielt Leoncavallos Grab, neben der kleinen Renaissancekirche Madonna di Ponte. Eine schlichte Granitplatte mit seinen Lebensdaten und denen seiner Frau Berthe. Das kleine Museum des Orts bewahrt sein Andenken, von der Krawattennadel bis hin zu originalen Briefen und Partituren. In einer Vitrine sind Welte-Mignon-Rollen zu sehen, Tonträger in Form von Lochstreifen aus Papier, die Leoncavallo selbst am Klavier bespielt hat, wie diese Aufnahme seines Klavierstücks Au bord du lac am Seeufer aus dem Jahr 1905. Sie hörten in einer Einspielung aus dem Jahr 1905 Ruggero Leoncavallo mit seiner Komposition Au bord du lac am Seeufer. Dazu meint Gustav Lang:
Da kommen wieder diese Puristen daher, ich könnte ihnen den Hals umdrehen, die sagen, Salonmusik. Ja, das hat er für den Salon geschrieben, aber auf höchstem Niveau. Jede Kammermusik ist im Grunde genommen eben Salonmusik. Die Kammer war der Salon, nicht? Also auch da wird viel gequatscht von den sogenannten Fachleuten. Man soll sich diese Klaviermusik anhören. Also ich war absolut bezaubert. Und über diese Klaviermusik habe ich dann wirklich den Zugang zu ihm gefunden. Donnerwetter ist das was Schönes. Weshalb kennt man das nicht?
Ruggero Leoncavallo spielte seinen Flirtwalzer 1905 auf Welte-Mignon-Tonrollen ein. Zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hatte er bereits in Brissago am Lago Maggiore die prächtige Villa Myriam bezogen, die er sich von dem Tantiemen seiner erfolgreichen Pagliacci-Oper bauen ließ. Hier schrieb er für seinen Freund Enrico Caruso eine seiner populärsten Melodien, das Morgenlied Mattinata. Der Tessiner Dirigent Graziano Mandozzi hält es für eines der schönsten Lieder Leoncavallos.
Man hat probiert in Brissago und am nächsten Tag ging man nach Milano in einem Hotel. Damals gab es noch keine Aufnahmestudio und man hat die aufgenommen in einem Saal von Hotel de Milan. Und dann die Plattenfirma hat natürlich gefragt, möchtet ihr eine Una Tantum oder Tantiemen? Und Caruso hat eine Wahnsinnssumme verlangt und er hat sein Leben lang das bereut, weil diese Aufnahme war eine der erfolgreichsten Aufnahmen überhaupt. Meistverkaufte Platte der Welt, bis natürlich bis zu den Beatles.
And in power, we stop.
Enrico Caruso sang Leon Cavallos populärstes Lied Mattinata, begleitet vom Komponisten am Klavier. 2007 feiert die Opernwelt Leon Cavallos 150. Geburtstag. Er selbst behauptet jedoch:
Ich bin am 8. März 1858 in Neapel geboren, im Hause meines Großvaters mütterlicherseits, an der Riviera di Chiaia.
Das ist der erste rätselhafte Irrtum, den es aufzuklären galt. Im Rathaus von Chiaia fand man die offizielle Geburtsurkunde.
Ruggero Giacomo Maria Giuseppe Emanuele Raffaele Domenico Vincenzo Francesco Donato Leon Cavallo ist am 23. April 1857 um 16 Uhr im Haus seines Großvaters Raffaele Dauria an der Riviera di Chiaia Nummer 102 geboren.
Als er später im fernen Frankreich als Pianist durch die Salons und Weinlokale tingelt, widmet Ruggero Leoncavallo seiner süditalienischen Heimat eine Serenade Napolitaine in französischer Sprache.
Ich bin dir nah. Wild klopft mein Herz. Erbarme dich meiner, du grausame Schöne. Für dich entsag ich der Welt, setze alles aufs Spiel. Ans Meer lass uns fliehen und dort unsere Liebe erfüllen. Leben heißt lieben. Beim letzten Kuss lass uns sterben.
Joyeux trouvador, je venu toujours chanter mon amour, ma belle. Je suis près de toi, le cœur plein de moi, prends pitié de moi, cruelle. Accorde une voix méchante, écoute ma voix qui chante. La fille de mes, je veux t'adorer. La fille de mes, je veux t'adorer. Et cueillir le dernier baiser.
Die Serenade Napolitaine von Ruggero Leoncavallo, gesungen von José Carreras, erinnert an Leoncavallos Kindheit am Meer bei Neapel. In Italien brodelt die Bewegung des Risorgimento unter der Führung Giuseppe Garibaldis, die 1870 zur Einigung Italiens und zur Regentschaft des Königs Victor Emmanuel II. Führt. Infolge der politischen Unruhen wird Leoncavallos Vater ein Richter in den tiefen Süden verbannt. Dort, im kalabresischen Dorf Montalto Ufugo, erlebt der 7-jährige Ruggero, wie sein Vater einen Mordprozess führt. Ruggero geht die Geschichte nie wieder aus dem Kopf. Sie inspiriert ihn Jahrzehnte später zur Oper Pagliacci.
Natürlich hat er zu Recht gebogen für die Bühne, aber das ist ein Eifersuchtsmord. Ich war in Montalto Ufugo, in diesem kleinen Dorf. Ich war auf diesem Piazza von der Kirche, wo eben diese Theater spielte, und da in einer Gasse wurde eben dieser Mord begangen an der Verräterin, der Traditrice und an dem Liebhaber.
Graziano Mandozzi hat Leoncavallos Pagliacci mehrfach dirigiert. Er erwähnt, dass sie eine der meist eingespielten Opern der Schallplattengeschichte sei. Zum ersten Mal wurde sie 1907 auf Schallplatte aufgenommen.
Yeah.
Das war das Finale aus Leoncavallos Oper Pagliacci in einer Aufnahme von 1907. Seit 2010 wird regelmäßig das blutige Drama auch am ursprünglichen Schauplatz der Geschichte aufgeführt, nämlich beim Leoncavallo-Festival von Montalto Ufugo in Kalabrien. Kehren wir zurück zu den Kindheitserinnerungen Leoncavallos, die bis jetzt unveröffentlicht im Fondo Leoncavallo von Locarno ruhen.
Das Problem bei Leoncavallo war, dass er erst nach der Premiere von Pagliacci berühmt wurde. Vorher hatten wir wenige Briefe, weil man hebt ja erst Briefe auf, wenn jemand berühmt wird. Und ich fand trotzdem ältere Briefe, die auf der ganzen Welt verstreut waren. Er schrieb ja auch eine Art von Autobiografie, das nie publiziert worden ist. Und bis jetzt hat jeder gedacht, dass er es nicht geschrieben hat.
Bei Recherchen zu seiner Dissertation über Leoncavallo findet Konrad Dryden heraus, dass der Komponist diese Lebenserinnerungen einem Journalisten der Zeitschrift Il Secolo diktiert hat.
Ich war ein widerspenstiger Junge und wurde bald der Schrecken der Mitschüler und das Sorgenkind der Lehrer. Eines Tages gab es ein Gewitter und mich packte eine plötzliche Unruhe. Meine Bitte, nach Hause gehen zu dürfen, wurde abgelehnt. Es gelang mir aber, aus der Klasse zu schlüpfen. Da erlebte ich eine böse Überraschung. Das Schultor war verschlossen. Außer mir vor Wut ging ich zurück, nahm die Mützen meiner Mitschüler, etwa 30 Stück, rannte in den Hof, stapelte mir alle Mützen auf den Kopf und stellte mich unter den sprudelnden Brunnen.
Schon als 8-Jähriger wird der hochbegabte Ruggiero am Konservatorium von Neapel zugelassen. Er studiert dort Klavier und Komposition. Marco Solini spielte das Klavierstück Bohemien von Ruggiero Leoncavallo. Nach der Geburt ihres dritten Sohns im Januar 1873 stirbt seine Mutter Virginia.
Sie war mein Ein und Alles. Mutter, Freundin, Vertraute meiner Träume und Hoffnungen. Sie war ein Universum von Poesie und Herzlichkeit. In einem Alter, in dem Halbwüchsige von zu Hause weglaufen und in den Cafés und Billardsälen ihre Zeit verbringen, blieb ich glücklich an Mamas Seite. Mit unendlicher Rührung erinnere ich mich an die Abende, an denen wir am Klavier ganze Opern durchgingen, ich mit meinem dünnen Stimmchen und meine Mutter die Notenblätter wendend. Sie tröstete mich mit ihren Küssen, wenn mich die Begeisterung der Musik in Rausch versetzte.
1876 geht Leoncavallo nach Bologna, um bei dem Dichter Giosuè Carducci Literatur zu studieren. Dort erlebt er Wagners Opern Rienzi und Der fliegende Holländer.
Manchmal traf ich Carducci in den Salons. Er zeigte sich sehr zufrieden darüber, wenn ich etwas von Bellini oder Wagner zum Besten gab. Die musikalischen Dispute kreisten vor allem um Wagner. Ich glaube, nirgendwo sonst gab es einen solchen Wagner-Rausch wie in Bologna in jenen Jahren.
Wagner war natürlich immer einer von den wichtigsten Komponisten und Leoncavallo war natürlich von Wagner sehr, sehr beeindruckt. Und Leoncavallo hat auch versucht, so eine Art Ring des Nibelungen zu schreiben durch diesen unvollendeten Crepusculum.
Im Vorspiel zum dritten Akt von Leoncavallos Oper I Medici sind deutlich Anklänge an Richard Wagner herauszuhören. Das war das Vorspiel zum dritten Akt der Oper I Medici von Ruggero Leoncavallo. Es spielte das Orchester der Mailänder Scala unter der Leitung von Riccardo Chailly. Der junge Leoncavallo begegnet seinem Idol Richard Wagner 1876 in Bologna. Er erzählt ihm von einer geplanten italienischen Operntrilogie. Wagner macht dem jungen Kollegen Mut und Leoncavallo entwirft einen Dreiteiler namens Crepusculum. In dieser Zeit entsteht auch seine Oper Chatterton, in der Leoncavallo-Spezialist Conrad Dryden autobiografische Züge erkennt.
Es war eine Art Werther-Figur, obwohl er keine Werther-Figur selber hatte, sah er sich natürlich als der leidende Künstler. Es passte auch wunderbar in der Zeit, diese ganze Epoche auch in der Literatur. Und seine ersten Jahre waren sehr, sehr schwierig. Er war ja in Ägypten, er war auch in Paris als Café Chantant Pianist und hat jahrelang kein Geld gehabt. Und natürlich diese Verbindung mit diesem Mann, der nicht verstanden wird von der Gesellschaft, der keinen Verleger findet, der ein verkannter Genie ist, wie Leoncavallo sich natürlich gern hätte sehen mögen. Das zog ihn natürlich zu diesem Stoff.
Das Sinfonieorchester Moldava spielte unter der Leitung von Silvano Frontalini das Intermezzo aus der Oper Chatterton von Ruggero Leoncavallo. Während seiner Lehr- und Wanderjahre zieht es Leoncavallo auch nach Ägypten, wo er bei einem Onkel unterkommt und sich als Pianist und Kapellmeister durchschlägt.
Ich glaube, er war ein sehr hart arbeitender Mann, aber er war auch jemand, der an sich glaubte. Er benutzte auch Ghostwriters. Er war eine paradoxe Persönlichkeit, also mehr als fast alle andere während der Zeit. Und ich glaube, das ist auch ein riesiger Grund, weshalb bis jetzt niemand gewagt hat, über ihn zu schreiben.
Sagt der Musikwissenschaftler Conrad Dryden, der 2005 seine umfassende Arbeit über Leben und Werk des Komponisten in Bamberg herausgab. Leoncavallos orientalisch eingefärbtes Klavierstück Unter den Palmen in einer Welterst-Einspielung mit dem Pianisten Marco Sollini. In Ägypten kommt es 1882 zu politischen Unruhen und Leoncavallo flieht nach Marseille.
In aller Eile kaufte ich mir eine Fahrkarte dritter Klasse und fuhr nach Paris. Ich musste äußerst sparsam mit den paar hundert Lire umgehen. Da bezog ich auf Montmartre ein Hotel unterster Kategorie. Aber einen Luxus wollte ich mir nicht versagen. Eintrittskarten für die Oper. Traum eines jeden jungen Musikers.
Er fühlte sich natürlich als einer von den Bohèmes während seiner Zeit in Paris. Zum Beispiel dieser Saar spielt auch in ein Künstlermilieu und sie tritt auf in ein Café Chantant, wie er es damals kannte. Also das liegt sehr nahe an ihm.
Konrad Dryden meint Leoncavallos Oper Zaza und sein Leben als Klavierspieler in den Pariser Cafés und Weinstuben. Das war Ruggero Leoncavallo mit der Valse Musette aus einer Oper La Bohème in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1905. In Paris lernt Leoncavallo einflussreiche Persönlichkeiten kennen. Den Schriftsteller Victor Hugo, den Komponisten Jules Massenet und den Sänger Victor Morel, der ihm eine Stelle als Opernkorrepetitor verschafft. Leoncavallo komponiert hier eines seiner bedeutendsten Werke, das symphonische Poem La Nuit de Mai nach einem Text von Alfredo Musset. Leoncavallo-Biograf Konrad Dryden.
Man erkennt sofort, das ist ein wichtiger Komponist. Er weiß, wie er orchestrieren muss. Er hat was zu sagen. Er blickt durch diese Poesie. Er hat seine eigene Sprache. Es ist ein sehr packendes Werk. Und ich glaube, eine von den Werken, die wirklich jetzt nach einer Renaissance verlangen.
Am 3. April 1887 wird La Nuit de Mai in Paris uraufgeführt. Sie hören SWR 2 zur Person, heute zum 100. Todestag des Komponisten Ruggero Leoncavallo. Zuletzt sang Placido Domingo eine Arie aus dem symphonischen Poem für Tenor und Orchester La Nuit de Mai, die Mainacht. Es spielte das Orchester des Teatro Comunale Bologna unter Alberto Veronesi. 1888 lernt Leoncavallo in Paris die Sängerin Berthe Rambaud kennen, seine spätere Frau. Er geht mit ihr nach Mailand und arbeitet dort als Regisseur, Übersetzer und Librettist für den Verlag Ricordi. 1890 beendet er seine Oper I Medici. Im Mittelpunkt stehen die Renaissancefürsten Lorenzo und Giuliano de' Medici von Florenz, auf die ihr politischer Gegenspieler, der Papst, einen Mordanschlag verübt. Der Schweizer Dirigent Graziano Mandozzi hält I Medici für Leoncavallos schönste Oper.
Das ist eine fantastische Musik, das ist kein Verdi mehr, sondern das ist schon ein Schritt weiter. Und ich fand auch die Story unglaublich, ein Mord in einer Kirche im Auftrag vom Papst. Ich fand alles sehr, sehr spannend. Das ist eine Oper, die man unbedingt weiter aufführen sollte. Leider ist die sehr schwer zu singen und sehr schwer zu inszenieren, weil verlangt eine große Bühne und große Chöre und große Sänger. Diese wunderbare Aufnahme mit Brusson und dem Sinfonieorchester von Frankfurt, das war eine Aufführung von meiner kritischen Ausgabe, die ich für Ricordi gemacht habe, und das war eine konzertante Aufführung.
Sie hörten in einer Live-Aufnahme aus dem Jahr 1993 aus der Alten Oper Frankfurt das Finale des Musikdramas I Medici von Ruggero Leoncavallo mit Renato Bruson, dem ungarischen Rundfunkchor Budapest und dem Radiosinfonieorchester Frankfurt unter der Leitung von Marcello Viotti. Während Leoncavallos Oper I Medici noch ganz unter Wagners Einfluss steht, vollzieht sich auf dem Musiktheater eine radikale Wende. Der 26-jährige Komponist Pietro Mascagni gewinnt mit seinem Einakter Cavalleria Rusticana einen Opernwettbewerb und kann nach der Uraufführung 1890 in Beifall baden. Sein Erfolgsrezept: die krasse Darstellung der Wirklichkeit anstelle der bisher üblichen romantischen Verklärung, kurz Verismo genannt. Gustav Lang, Mitglied des Leoncavallo-Stiftungsrats von Brissago.
Das Besondere dieser veristischen Komponisten Puccini, Mascagni, Leoncavallo und andere war, dass sie es überhaupt möglich machten, dass man nach Verdi weitere Opern komponieren konnte. Verdi war der Übervater. Man konnte sich kaum mehr vorstellen, wie soll's weitergehen? Und dann kamen eben diese Veristen und zeigten einen neuen Weg, wie man immer noch Oper machen kann.
Mascagnis Geniestreich Cavalleria Rusticana spornt Leoncavallo zu einer eigenen Oper im Stile des Verismo an. Eine literarische Vorlage ist schnell gefunden. Das französische Drama La Femme de Tabarin von Paul Ferrier und Catulle Mendès. Dort wird ein Schauspieler aus Eifersucht zum Mörder. Leoncavallo erinnert sich wieder an den Mordprozess, den er als Kind in Kalabrien verfolgte. Konrad Dryden hat die Mordakte aus Cosenza untersucht.
Es handelt sich eigentlich um zwei Brüder, die einen Gaetano Scavello ermordet haben aus Eifersucht. Aber diese ganze andere Geschichte, wie wir sie kennen, aus Pagliacci, hat er natürlich von anderen Quellen genommen. Da hat er auch einen Prozess selber am Hals gehabt von Mendès, der gesagt hat, dass er seine Geschichte gestohlen hat. Auf jeden Fall ist es eine Zusammenfassung zwischen seiner Erfahrung mit seinem Vater im Gerichtssaal und auch diese Schauspieler damals.
Dazu meint Gustav Lang:
Der Leoncavallo hat dieses Stück zur Kenntnis genommen und da kam ihm wieder in den Sinn, ja, als Bub habe ich ja das miterlebt. Und dann hat er sich gesagt, das komponiere ich. Es ist ja eine geniale Geschichte, dieses Theater im Theater drin und wo sich die Realität und das Spielen miteinander vermischen, dass der Pagliaccio am Schluss gar nicht mehr weiß, spielt er jetzt oder ist es echt.
Mit seiner Oper Pagliacci, wir hörten gerade den Tenor Placido Domingo mit der Arie des Canio, begleitet vom London Symphony Orchestra unter der Leitung von Nello Santi, steht Leoncavallo mit einem Schlag im Rampenlicht. Er erhält weitere Aufträge und bringt eine Oper nach der anderen auf die Bühne. Zunächst 1893 I Medici am Mailänder Teatro del Verme, die beim Publikum nicht besonders ankommt, dafür aber beim deutschen Kaiser Wilhelm II. Der erteilt Leoncavallo einen Kompositionsauftrag. Anfang der 1890er Jahre schreibt Leoncavallo das symphonische Poem Serafito Serafita nach einer Idee von Honoré de Balzac, der Musikologe und Sammler Graziano Mandozzi.
Was ich am interessantesten fand, waren nicht nur Oper, sondern zum Beispiel ein Poem symphonique, Serafito Serafita. Leoncavallo dachte an eine Ballettfassung und das war 94 aufgeführt in La Scala, aber nur konzertant, nur als Poem symphonique. Es wurde nie aufgeführt als Ballett, weil es handelt sich um die Liebe zwischen zwei Frauen. Und Sie wissen, in diesen Jahren ging Herr Oscar Wilde in Gefängnis wegen homosexueller Probleme. Ich habe endlich mal dieses Ballett uraufgeführt, genau 100 Jahre später. Während der Probe gucken zu mir die Musiker und sagen, haha, das klingt wie Tosca, aha, das klingt wie Bohème und so weiter. Und ich habe immer erwidert, ja, meine Herren, das stimmt, aber das ist 94 komponiert. Und Tosca ist 99 komponiert worden. Das kann doch nicht in diese Richtung abgeschrieben werden.
1897, ein Jahr nach Puccinis Vertonung, bringt Leoncavallo seine Oper La Bohème heraus. Sie wird am venezianischen Teatro La Fenice uraufgeführt. Im zweiten Akt spielt der Musiker Schonard ein Klavierstück im Stile von Rossini und beklagt sich über das verstimmte D. Das war ein Ausschnitt aus dem zweiten Akt der Oper La Bohème von Ruggero Leoncavallo mit Alan Titus, Lucia Popp, Bernd Weikel, dem Chor und Orchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von Heinz Wallberg. Gustav Lang aus Brissago hat sich aus Leidenschaft mit Leoncavallos Werk auseinandergesetzt. Wenn er auf die bisher spärliche Rezeption zu sprechen kommt, gerät er in Rage.
Dann rümpfen die Musikkritiker sogleich die Nase und sagen, ja, es ist halt nicht Puccini. Das stimmt zum Teil. Die Puccini-Melodien, die haben wir im Kopf und so, die von Leoncavallo etwas weniger. Aber Leoncavallo war ein großartiger Literat, das muss man eben auch sagen. Der größte Teil seiner Werke, da hat er die Libretti selber geschrieben. Nicht? Er war auch literarisch sehr, sehr bewandert. Und das Libretto für Leoncavallos Poem ist nach meiner Meinung viel veristischer als das von Puccini. Ich möchte sagen, bei Puccini ist das Elend der Poem sehr verzuckert. Währenddem bei Leoncavallo, da bricht dieses Elend wirklich durch.
Yeah.
Lucia Popp sang die Arie der Mimi aus dem vierten Akt der Oper La Bohème von Ruggero Leoncavallo. Der Dirigent Graziano Mandozzi stellt klar:
Die Bohème war eine Idee von Leoncavallo, nicht von Herr Puccini. Der konnte nicht mal Französisch und da gab es keine italienische Übersetzung. Und Leoncavallo sprach mit Puccini, erzählte mal von seiner Idee, die La Vie de Bohème de Murger zu vertonen. Und Puccini lässt insgeheim eine Übersetzung schreiben und komponiert schnell noch vor Leoncavallo seine Bohème. Natürlich ist ein Meisterwerk entstanden, aber man merkt, Leoncavallo war ein bisschen nicht so zielstrebig wie Puccini zum Beispiel und hat dann immer Pech gehabt. Er war auch bei einem falschen Verlag, bei Sonsono anstatt bei Ricordi und Ricordi steuerte die Presse, steuerte die Musikwissenschaftler, steuerte die Theater. Es ging so weiter, dass Ricordi sagte, ja, wenn ihr Medici oder Pagliacci nehmt in eurem Theater liefere ich keine Aida.
Das war die Komposition Brise de Mer von Ruggero Leoncavallo, gespielt von Graziano Mandozzi am Klavier und seinem Sohn Orfeo Mandozzi, der heute als Cello-Professor in Zürich lehrt. Eine Art Meeresbrise weht auch manchmal über den Lago Maggiore, ein Traumziel für Leoncavallo. Seit den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts zieht es ihn dorthin, wie Graziano Mandozzi erzählt.
Und mit Fahrrad fuhr er über die Grenze in diesem Ort Brissago, der ist nur 2 Kilometer weit von der italienischen Grenze, eben um ein bisschen abzuspecken mit Fahrrad. Und er hat sich sofort in diesem Ort verliebt, hat zuerst ein Haus gemietet und einige Jahre später hat er seine Villa dort gebaut.
Leoncavallo lebt in seiner Villa Miriam auf großem Fuß. Noch kann er gut von den Tantiemen des Bajazzo leben und sich den Genüssen des Lebens hingeben.
Ja, wenn Sie von Hobby reden, dann kann man nur eines sagen: Essen, 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 Essen. Man sagt, dass er konnte 1 Kilo Spaghetti essen. 1 Kilo Trockenspaghetti, meine ich. Ja?
Und so schildert ihn sein Zeitgenosse, der Theaterkritiker Renato Simoni.
Seine großen, sanften, bangen Augen füllten sich mit Tränen, wenn er sich an einen glücklichen Augenblick erinnerte oder an eine Begegnung mit einer neuen, angenehmen Bekanntschaft. Oder wenn er sich in Hoffnungen verrannte und die Vorahnung einer Enttäuschung ihn verbitterte. Mit diesem fleischigen Körper und dem Riesenschnurrbart erinnerte er mich an ein Kind. Er muss ein herzensguter Mensch gewesen sein und, wenn ich nicht irre, sehr unglücklich.
Die historische Oper Der Roland von Berlin ist Leoncavallos letzter großer Erfolg. Es ist ein Auftragswerk des preußischen Kaisers Wilhelm II. Mit Pomp und Gloria wird sie im Dezember 1904 in Berlin uraufgeführt.
Thank you.
Das Sinfonieorchester Moldava spielte unter Silvano Frontalini den Beginn von Leoncavallos Oper »Der Roland von Berlin«. Bei der Rückkehr aus Berlin bereiten die Einwohner von Brissago Leoncavallo einen feierlichen Empfang und verleihen ihm die Ehrenbürgerwürde. Vor seine Villa stellt er eine Roland-Statue.
Dann hat er eine Reihe von Operetten komponiert, hier in Brissago, dann noch nachher in Montecatini. Da rümpfen die Puristen natürlich sofort auch die Nase und sagen, typisch, er ist immer mehr so in seichtes Wasser geraten. Dabei war das die große Zeit der Wiener Operette mit Lear, Kallmann und so weiter.
Gustav Lang, Mitglied der Stiftung Leoncavallo von Brissago.
Und Leoncavallo, der selber einen Hang hatte zum Bon Vivant, der fand Gefallen auch an dieser Art Musik. Und so hat er sehr amüsante Operetten komponiert, aber die auch praktisch nie mehr aufgeführt werden. Es gibt eine, La Reginetta delle Rose, die kann man sich auf CD anhören und kann feststellen, das ist eine frische, lebendige, lustige Sache.
Von dieser Rosenprinzessin ist bisher lediglich eine Aufnahme aus dem Jahr 1948 erhältlich. Sie hörten in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1948 das Finale des ersten Akts der Operette La Reginetta delle Rose von Ruggero Leoncavallo mit Lina Pagliughi, Emilio Renzi, dem Chor und Orchester des italienischen Rundfunks unter der Leitung von Cesare Gallino. 10 Jahre lang freut sich Leoncavallo am milden Klima, den süffigen Weinen und der romantischen Landschaft des Lago Maggiore.
Natürlich hat er gedacht, das hält ewig an. Aber es hielt nicht an.
Der Leoncavallo-Biograf Konrad Ryden.
Und sein Stern verblasste, natürlich die Finanzen dadurch auch. Und seine Popularität verschwand langsam. Und was man da nur von Pagliacci verdient. Und die Reisen, die nicht bezahlt werden, die Hotels. Es war ja irrsinnig, damals überhaupt zu reisen. Das kann man sich heute fast überhaupt nicht vorstellen. Und er ging ständig nach Berlin. Oder er war auch Polen, in der Tschechei, überall. 2 Mal in Amerika zum Beispiel. Und als er von Amerika zurückkam, hat er nichts mehr in der Tasche gehabt.
Er kann sich trotz fieberhafter Produktivität nicht über Wasser halten. Immer weiter wächst sein Schuldenberg. 1916 muss er die fürstliche Villa in Brissago verkaufen. Er zieht mit seiner Frau Berthe nach Montecatini in die Toskana und stirbt dort am 9. August 1919 an Nierenversagen. In Florenz findet er zunächst die letzte Ruhe. Doch dann findet der Dirigent Graziano Mandozzi Dokumente, aus denen hervorgeht, dass Leoncavallo in Brissago begraben werden wollte.
Er sagt, in el vostro modesto cimitero, in euren bescheidenen Friedhof möchte ich begraben werden. Und dann eben 70 Jahre später habe ich das veranlasst und mit allen Dokumenten habe ich geschafft, dass die Überreste nach Brissago, wo er eben begraben werden wollte, überführt wurden. Und wir haben einen wunderschönen Grab in einem Vorgarten von einer Kirche. Und dort liegt er und er guckt gerade auf dem See.
Thank you.
passend zu Leoncavallos Requiem rekonstruiert der ungarische Komponist József Ács und bringt es 2009 in Brissago zur Uraufführung. Wir hörten einen Ausschnitt, aufgezeichnet im selben Jahr in der Teresa von Avila Kirche Budapest. Dem Engagement von Leoncavallo-Enthusiasten wie Graziano Mandozzi ist es zu verdanken, dass immer mehr Werke ans Licht kommen.
Wenn man den ersten Autograph in den Händen, dann legt man auf dem Klavier und spielt man direkt von die Noten von der Hand des Komponisten. Das ist immer eine aufregende Sache, die hat nie aufgehört. Und ich finde immer noch Autographen, Briefe, Dokumenten und jedes Mal ist eine ganz große Freude von einem verrückten Sammler.
Und als die Gemeinde von Brissago seine Villa Miriam abreißen lässt, bringt Graziano Mandozzi daraus einiges Inventar in Sicherheit. Einen Teil davon verkauft er Hildegard Freifrau von Münchhausen. Sie habe ich noch in ihrem Haus am Lago Maggiore besucht.
Und stand ich da mit diesen ganzen Sachen Leoncavallo und hatte keine Möglichkeit, die auszustellen. Darüber vergingen ein paar Jahre. Und dann schließlich war es mir zu dumm. Dann habe ich gesagt, ich kaufe das Ganze und finanziere auch das Museum. Und so ist das dann entstanden. Also ich habe auch die Einrichtung und das alles selber bestimmt. Und es ist sehr, sehr schön geworden.
Die Baronin vermacht den Nachlass des Komponisten der Stadt Brissago. 1996 findet in Brissago das erste Leoncavallo-Festival statt. Und 2002 wird das Museum im barocken Palazzo Branca Baccalà eingeweiht. Dominika Schlesinger spielte das Notturno von Ruggero Leoncavallo auf dem Eranus-Baumflügel des Komponisten im Museum von Brissago. Ein Raum dort ist den Dokumenten, Partituren und Autographen gewidmet. Darunter finden sich die Ehrenbürgerurkunde von 1904, viele Partituren, Briefe und historische Tonträger. Tita Ruffo sang in einer historischen Aufnahme aus dem Jahr 1912 die Arie des Cascar aus dem vierten Akt der Oper Zazà von Ruggero Leoncavallo.
Die Freundschaft mit Tita Ruffo war eine langjährige, wunderbare Freundschaft. Leoncavallo, als er ein erfolgreicher Dirigent war und der andere ein armer Sänger, Leoncavallo hat protegiert und gefördert den Tita Ruffo.
Der Dirigent Graziano Mandozzi.
Und dann nach einigen Jahren haben sich die zwei Schicksale gedreht. Titarufo wurde einer der bestbezahlten und erfolgreichsten Baritone dieser Zeit und Leoncavallo hatte eben diese Schwierigkeiten. Und Titarufo wollte zurückzahlen, was er an Hilfe bekommen hatte und hatte Leoncavallo beauftragt, eine Oper für ihn zu schreiben. Und dann hat er eines Tages gesagt, jetzt habe ich das Thema für dich, ich vertone die Geschichte von Edipo, Edipo Re.
Am 1. März 2019 geht das Musikdrama um König Ödipus im Stadttheater Pisa über die Bühne. Das war das Finale aus Ruggero Leoncavallos letzter Oper König Ödipus. Eine Live-Aufnahme des Stadttheaters Pisa vom 1. März 2019. Es spielte das Orchestra Arche unter Daniele Agiman. Lassen wir das letzte Wort Konrad Ryden, dem Autor der Monographie Leoncavallo Leben und Werk.
Für mich ist Leoncavallo ein italienischer Komponist, der sehr, sehr wenig mit der Schweiz zu tun hatte. Was ihn mit der Schweiz verband, war dieser Frieden, den er damals in Brissago erleben durfte, die schönste Jahre seines Lebens. Aber sonst war er ein Napolitaner und das war auch sein Charakter und das entspricht auch seiner Musik. Die Sonne widerspiegelt sich in seiner Musik.
Mit dem Intermezzo aus der Oper Zingari ging unsere Sendung zur Person Ruggero Leoncavallo zum 100. Todestag zu Ende. Unter der Leitung von Silvano Frontalini spielte das Sinfonieorchester Moldava. Und am Mikrofon verabschiedet sich Hildburg Haider. Falls Sie diese Sendung nochmals nachhören möchten, sie steht ab morgen im Internet unter swr2.de. Dort einfach durchklicken bis zur Person. Jetzt folgen die Nachrichten. Und dann geht es weiter in SWR 2 mit dem Büchermagazin Lesenswert.